Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Einfach in den Flieger steigen, ans andere Ende der Welt fliegen und dann den Urlaub genießen. Das geht inzwischen gar nicht mehr so einfach. Schließlich fliegt das schlechte Gewissen inzwischen irgendwie doch immer mit. Denn der CO2-Ausstoß beim Fliegen schadet dem Klima. Ob es in absehbarer Zeit wirklich klimaneutrale Flugreisen geben kann, das klären wir gleich. Außerdem geht es heute um Strom vom eigenen Dach, um Müll aus Europa, der in Ländern wie Malaysia landet. Und im Verbrauchertipp, da fragen wir heute, Im Verbrauchertipp tauchen wir heute in die virtuelle Realität ein und wir fragen, was die passenden Brillen dafür taugen. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Tag für Tag rund 336.000 Passagiere steigen in Deutschland in ein Flugzeug und fliegen mal auf eine große Urlaubsreise nach Asien, Amerika oder Australien. Oder sie machen auch Geschäftsreisen, dann gerne mal von Köln nach Berlin oder von München nach Hamburg. Dass die vielen Flugreisen und natürlich auch die Frachtflüge nicht so richtig gut fürs Klima sind, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Die nationale Luftfahrtkonferenz, die heute in Leipzig startet, soll deshalb nach Lösungen suchen, wie die Branche klimafreundlicher werden kann. Eine wichtige Rolle dabei sollen synthetische Kraftstoffe spielen. Darüber spreche ich jetzt mit Jakob Greichen vom Öko-Institut. Herr Greichen, vielleicht erklären Sie uns noch mal kurz, was sind denn eigentlich synthetische Kraftstoffe und wie werden die hergestellt?
Synthetische Kraftstoffe sind alle Kraftstoffe, die sozusagen künstlich hergestellt werden, nicht aus Erdöl wie das klassische Kerosin, sondern man nimmt Kohlenstoff entweder zum Beispiel aus dem Biomasseanbau oder direkt aus der Luft gefangen und dann in einer Raffinerie durch verschiedene Prozesse daraus einen Kraftstoff wiederherzustellen. Das heißt, die Quelle des Kohlenstoffs, der ja dann wieder zu CO2 verbrannt wird, kommt nicht aus der Erde, ist nicht fossil, sondern ist aus der Luft und deshalb führt es nicht zu höheren CO2-Emissionen.
Und wie realistisch ist es, dass wir tatsächlich den gesamten Luftverkehr auf solche synthetischen Kraftstoffe umstellen können?
Aktuell gibt es erste Pilotanlagen, die sind aber noch ziemlich klein. Ich habe mal eine Überschlagsrechnung gemacht, wenn man den gesamten deutschen Luftverkehr, also alle Flüge, die in Deutschland abheben, so versorgen wollen würde und das mit Erneuerbaren. Man braucht relativ viel Strom, um diesen Kraftstoff herzustellen. Und dafür müsste man die gesamte Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland einsetzen, um genug Kraftstoff für den deutschen Luftverkehr zu produzieren.
Also alle Windkraftwerke, alle Solaranlagen, die jetzt schon existieren, müssten nur noch für den Flugverkehr arbeiten.
Genau, und auch noch die Wasserkraftwerke, die alten, großen.
Mhm. Könnte man das denn eigentlich bezahlen? Wie teuer müsste denn dann der Luftverkehr sein, damit man sich einen Flug nach Berlin oder vielleicht auch nach Amerika sein, damit man das kostendeckend herstellen kann?
Wie viel das jetzt in großer Skala, also wenn man tatsächlich das breit einführen würde, kosten würde, ist nicht ganz klar bis jetzt. Es wird mindestens doppelt so teuer wie fossiles Kerosin, vielleicht auch 3 bis 4-mal so teuer. Aktuell sind das die Zahlen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber der Treibstoff hat je nach Fluggesellschaft einen Anteil von 20-30% am Ticketpreis. Das heißt, wenn der sich verdoppelt, dann steigt der Ticketpreis um 10-15%.
Wie steht es denn um den Wirkungsgrad beziehungsweise über die Herstellungskosten eben dieser synthetischen Kraftstoffe? Sie haben es eben schon angedeutet, das ist relativ aufwendig. Geht da viel Energie dabei auch verloren?
Ja, also man braucht ungefähr 2 Kilowattstunden Strom, um 1 Kilowattstunde synthetischen Kraftstoff herzustellen. Das heißt, die Hälfte geht dann erstmal verloren.
Das heißt, und dann geht natürlich beim Flug später dann auch nochmal wieder was verloren.
Und das ist völlig richtig. Gleichzeitig, also synthetische Kraftstoffe stehen vor großen Herausforderungen. Gleichzeitig, wenn das Ziel ist, CO2-frei fliegen zu können, dann gibt es für die Mittel- und Kurzstrecke vielleicht Elektromobilität, Elektroflieger. Da gibt es auch jetzt erste Modelle und Versuchsflugzeuge. Aber auf der Langstrecke reicht die Energiedichte der Batterien nicht und das sind synthetische Kraftstoffe der einzige aktuell praktikabel scheinende Weg.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir tatsächlich Kerosin komplett durch solche synthetischen Kraftstoffe ersetzen könnten, wäre der Flugverkehr dann tatsächlich komplett klimaneutral? Ich habe gehört, dass der CO2-Ausstoß, dass nicht nur der CO2-Ausstoß beim Flugverkehr problematisch ist, sondern beispielsweise auch der Wasserdampf, die Kondensstreifen, die würde es ja vermutlich trotzdem geben, oder?
Genau. Also die Auswirkung des Flugverkehrs auf die Atmosphäre ist neben den CO2-Emissionen auch chemische Prozesse in der oberen Atmosphäre, weil halt das Flugzeug auf 10.000 Meter fliegt, das heißt die Verbrennung da stattfindet, dadurch tragen Flugzeuge zur Wolkenbildung bei, zu Cirruswolken, sie tragen bei zu Ozonauf- und Abbau und verschiedene Prozesse da oben, und deshalb ist der Effekt des Flugverkehrs 2 bis 4 Mal so groß wie die reinen CO2-Emissionen. Wie das jetzt unter den synthetischen Kraftstoffen sein wird, ist noch nicht so ganz klar. Vermutlich wird dieser Effekt geringer werden, weil die sauberere Kraftstoffe sind, deshalb besser verbrennen, zum Beispiel weniger Ruß dabei entsteht, dadurch werden weniger Wolken gebildet, aber klimaneutral wird das Fliegen dadurch leider immer noch nicht.
Also klimaneutrales Fliegen ist eigentlich gar nicht denkbar, oder gibt es da schon Möglichkeiten?
Also Elektroflugzeuge ohne Verbrennung, ganz ohne, wären klimaneutral, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien kommt. Das ist hoffentlich irgendwann auf der Mittelstrecke möglich. Auf der Kurzstrecke wird es ziemlich sicher möglich sein. Aber für den Transatlantikflug ist das wahrscheinlich nicht realistisch.
Nur ganz kurz, was bleibt uns denn dann noch übrig? Müssen wir alle einfach weniger fliegen oder können wir die restlichen Klimafolgen irgendwie kompensieren, indem Bäume gepflanzt werden oder sowas?
Weniger fliegen ist tatsächlich das Beste, was man fürs Klima tun kann.
Nur nicht so richtig realistisch scheint es, oder?
Ja, und es gibt ja auch viele gute Gründe zu fliegen. Und es gibt die Emissionen des Flugverkehrs steigen ja sehr stark an und es gibt dafür viele Gründe und dienstlich, aber auch für den Urlaub. Es ist ja nicht so, dass wir nicht fliegen wollen. Und das heißt, wenn wir tatsächlich das klimaneutral machen wollen, ist das eine die synthetischen Kraftstoffe. Aber für den Rest muss man dann tatsächlich gucken, wie man das offsetten kann. Ob jetzt Bäume pflanzen, ist tendenziell nicht das richtige Projekt aus meiner Perspektive, weil man nicht weiß, was mit diesen Bäumen in 20 oder 30 Jahren passiert. Wenn die dann abgeholzt werden, ist dann wieder genau der gleiche Klimaeffekt, als ob ich nicht kompensiert hätte.
Ja.
Aber es gibt gute Anbieter, zum Beispiel Atmosphäre, die da sehr gute Projekte haben, über die man kompensieren kann.
Klimaneutrales Fliegen ist also gar nicht so einfach. Jakob Reichen war das vom Öko-Institut. Vielen Dank für diese Informationen. Klimaneutrale Kraftstoffe herstellen ist also auch nicht so einfach und vergleichsweise teuer. Klimaneutral Strom herzustellen ist allerdings inzwischen überhaupt kein Problem mehr. Passende Solaranlagen finden sich inzwischen auf hunderttausenden Dächern in ganz Deutschland. Anja Nehls mit dem dritten Teil unserer kleinen Serie zum eigenen Beitrag beim Klimaschutz.
Stolz zeigt René Keller auf 2 mittelgroße graue Kästen, die an der Wand eines kleinen Verschlags unter der Treppe in seinem Haus hängen.
Jetzt speisen wir jetzt gerade den Speicher hier voll. Genau, da wird sie gespeichert. Das sind Herzstücke, die hören. Das verteilt den Strom sinnvoll, wie er gerade gebraucht wird.
René Keller hat für sein Einfamilienhaus südöstlich von Berlin einen Solarspeicher. Und der wird mit Strom gespeist durch Solarpaneele auf dem Dach. Tag und Nacht hat er deshalb jetzt Strom aus eigener Produktion zur Verfügung. Der hohe Strompreis hatte ihn geärgert. Zusätzlich wollte er etwas für die Umwelt tun. Ein Jahr nach der Investition in Speicher- und Solaranlage zieht er eine positive Bilanz.
Wir erreichen bei guten Tagen, wenn die Sonne viel scheint, wie im Sommer jetzt fast 98% Autarkie. Das heißt, wir sind also unabhängig vom Netzbetreiber. Wir kriegen zusätzlich noch eine Einspeisevergütung und tun zusätzlich natürlich was für die Umwelt.
Und der CO2-Ausstoß kann man jetzt schon in Tonnen messen, wie er sich vermindert hat in dem letzten Jahr.
Wenn man die durchschnittlichen CO2-Emissionen eines jeden Deutschen nach Sektoren aufteilt, ist der Stromverbrauch mit 7% daran beteiligt. Der Rest entfällt auf Bereiche wie Mobilität, Ernährung, übriger Konsum oder Heizung. René Keller nutzt jetzt hauptsächlich selbstproduzierten Solarstrom. Nur noch 15-20% muss er im Jahresdurchschnitt von einem Stromanbieter dazukaufen, vor allem in der kalten Jahreszeit. Wenn er sich dann dafür auch noch für einen Ökostromanbieter entscheidet, nutzt er 100% grünen Strom aus regenerativen Energien. Andere Anbieter nutzen Strom aus Kohlekraftwerken, sogar aus Atomkraftwerken oder eine Mischung. Im bundesdeutschen Strommix beträgt der Anteil des Stroms aus regenerativen Energien zurzeit im Durchschnitt etwas mehr als 40%, erklärt Seraya Bock vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Also wenn man sich den deutschen Strommix anschaut, der variiert natürlich auch so ein bisschen, dann stoße ich pro Kilowattstunde 486 Gramm CO2 aus im Durchschnitt. Aber wenn ich ich auf Ökostrom umstelle, sind es nur noch 29 Gramm. Das heißt, ich habe eine super krasse Einsparung allein durch die Umstellung von Ökostrom.
Das kann jeder allerdings auch schon ganz schnell erreichen, indem man einfach den Stromanbieter wechselt. Eine aufwendige Solaranlage mit Speicher wäre dazu gar nicht nötig. Aber für René Keller war auch die Stromrechnung ausschlaggebend.
Wir hatten vorher immer so eine monatliche Rate von, kann man sagen, 140, 160 Euro gehabt, immer je nachdem. Und sind jetzt auf einer durchschnittlichen Monatsrate von 47 Euro und haben da natürlich einen Riesenvorteil im Gegenzug zu den Leuten, die keine Anlage haben.
Natürlich müsse man auch den CO2-Ausstoß bei der Produktion und Wartung der Anlage, der Solarpaneele und der Batterie auf die Klimabilanz draufschlagen, warnt Seraya Bock.
Und wenn ich das so in der Lebenszyklusanalyse, so ein Solarpanel nehme, was ich dann im Dach habe, dann reduziert sich das natürlich, umso länger ich das benutze, aber ich muss auf die Kilowattstunden ja auch die Herstellung und so draufrechnen. Und so kommt auch, obwohl ich dann regenerative Energie nutze, auch ein sehr kleiner Teil nochmal an CO2-Äquivalenten dazu pro Kilowattstunde.
Darüber hinaus muss René Keller bei seiner Stromsparrechnung auch die Investitionskosten der Anlage mit einrechnen. Nach ungefähr 8 Jahren hat er sie wieder raus, hat er ausgerechnet. Rein rechnerisch geht das natürlich schneller, wenn er mehr Strom verbraucht, also entsprechend durch die Eigenproduktion auch mehr spart. Für das Klima sei das aber der falsche Ansatz, sagt Seraya Bock. Strom aus regenerativen Energien sei kein Freifahrtschein für Verschwendung.
Also der Bezug von Ökostrom befreit mich nicht davon, dass ich irgendwie effizienter mit dem Strom umgehen sollte und möglichst da, wo ich das nicht brauche, auch den Strom nicht verbrauche.
Anja Nils mit dem dritten Teil unserer Klimaschutzserie, der eigene Beitrag über Strom vom eigenen Dach. Die spanische Urlaubsinsel Gran Canaria erlebt in diesen Tagen einen so heftigen Waldbrand wie selten zuvor. Mehr als 12.000 Hektar Waldfläche sind bereits zerstört. Rund 9.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Urlaubsorte im Süden der Insel bekommen von der Katastrophe aber kaum etwas mit, sagt unser Korrespondent Oliver Neuroth.
Blauer Himmel über Maspalomas. Die Sonne strahlt, hunderte Menschen liegen am Strand des Touristenortes im Süden Gran Canarias, wie immer im August. Dass in einem anderen Teil der Insel Menschen vor Flammen flüchten und um ihre Existenz bangen, ist hier kein Thema. Auch Julia und Katja aus Aalen in Westfalen sind in Ferienstimmung, informieren sich aber regelmäßig über die Waldbrandlage.
Hier muss man sich echt keine Sorgen machen. Man läuft zwar zwischendurch mit einem mulmigen Gefühl rum, weil man ja denkt, ein paar, also 100 Kilometer weiter ist was. Aber ja, und wir sehen immer von unserem Strand den Helikopter, der das Wasser aus dem Meer holt.
Ja, das ist schon schlimm, wenn man weiß, man macht hier schöne Tage und da hinten brennt alles nieder. Ja.
In Maspalomas sind Touristen unter sich. Kaum etwas trübt die Urlaubsatmosphäre. Keine Rauchwolke am Himmel, kein Geruch von verkohlten Bäumen. Wenn Einheimische in den Ort kommen, dann sind es Beschäftigte im Tourismus. Jan aus München denkt hin und wieder an den Waldbrand, wenn er Kontakt mit dem Hotelpersonal hat.
Es beschäftigt mich dann, wenn ich die Leute sehe, die bei uns arbeiten und darüber nachdenke, ob die vielleicht selbst betroffen sind und aus diesen Regionen zur Arbeit hierher kommen und darüber nachdenken, wenn ich nach Hause komme, ist meine Existenz noch da, ist mein Haus noch da. Dahingehend beschäftigt es einen schon und andersrum ist man aber im Urlaubsmodus und denkt dann wieder nicht drüber nach.
Bisher haben die Flammen im Inneren von Gran Canaria etwa 12.000 Hektar Wald vernichtet. Eine Fläche, die etwas größer ist als die Nordseeinsel Sylt. Das Feuer ist auch in den Nationalpark Tamadaba eingedrungen. Doch es hat nach ersten Einschätzungen von Experten weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Im Tamadaba-Park kommen etliche Tier- und Pflanzenarten vor, die es nur auf Gran Canaria gibt. Der Brand habe an Stärke verloren, sagte Inselpräsident Ángel Víctor Torres. Die gute Nachricht ist, dass der Wind in der Nacht zu Dienstag nachgelassen hat, gerade an der Südflanke des Feuers. Gras und Gestrüpp hatten wie Treibstoff für die Flammen gewirkt. Dadurch konnte sich das Feuer rasend schnell ausbreiten und eben auch wegen des Windes. Doch der ist im Moment zum Glück kein Thema mehr. Die Behörden kündigten an, dass die ersten Anwohner des Waldbrandgebietes bis heute wieder in ihre Häuser zurückkehren können. Rund 9.000 Menschen mussten ihre Wohnungen in den vergangenen Tagen sicherheitshalber verlassen. Viele haben die Nächte in Notunterkünften verbracht. Ohne den Komfort eines 4- oder 5-Sterne-Hotels, den die meisten Touristen in Maspalomas haben. Für Julia aus Aalen ist klar, so schwierig die Lage für viele Einheimische auch ist, ihren Urlaub sollte das nicht beeinflussen.
Wir haben auch überlegt, wenn es zu Hause so wäre und 150 Kilometer weiter brennen würde, müssten wir ja auch also normal weiterleben, ne? Aber man macht sich halt trotzdem Sorgen, vor allem wenn man auf so einer Insel ist, wo man ja weiß, dass man eingekesselt ist, wenn was wäre. Aber wir genießen die Tage trotzdem.
Oliver Neuroth über den riesigen Waldbrand auf Gran Canaria. Immerhin, auch wenn es beim Fußball gerade nicht so richtig klappt, zumindest beim Mülltrennen sind wir Deutschen immer noch Weltmeister. Das ist auch grundsätzlich eine gute Sache, denn getrennter Müll lässt sich besser recyceln. Allerdings wissen wir spätestens seit ein paar Monaten, dass deutscher Müll immer wieder auch im Ausland landet. Manchmal wird er ganz legal dorthin verkauft, damit er dort kostengünstig recycelt wird. Oft genug wird aber auch Müll dort illegal gehandelt und oft genug auch einfach verbrannt. Annika Sepör und Angelika Henkel haben sich in Malaysia auf Spurensuche begeben.
We ban people from using plastic bags.
Wir verbieten hier Plastiktüten und Strohhalme und erlauben euch, euren Müll hierher zu bringen in unser Land. Das ist traurig. Das ist doch ein Witz.
It's like a joke.
Lydia Ong ist in Rente, aber sie hat viel zu tun in der Stadt Sungai Pattani im Norden von Malaysia. Nachdem hier zahlreiche Fabriken ohne jede Lizenz Müll aus westlichen Ländern kaufen, klagen Anwohner über schlechte Luft. Und Lydia Ong hat mit ein paar Mitstreitern ihren Kampf aufgenommen gegen den Plastikmüll.
Actually, PKNG, like industrial area, is an industrial area to making food and beverage.
Hier drüben werden Lebensmittel produziert. Aber das da ist alles importierter Plastik. Sie haben ihn dahin geschüttet, um ihn nachts einfach zu verbrennen. Es stinkt nach verbranntem Plastik und Chemie. Das ist widerlich.
Very bad.
Lydia Ong zeigt der ARD-Fernsehkorrespondentin ein Schild. Die Fabrik wurde geschlossen, die Lizenz schon im Mai entzogen, steht da. Trotzdem wird hier gearbeitet. Statt Lebensmitteln ist der Plastikmüll zum großen Geschäft geworden. Seit China 2018 die Importe von westlichem Müll gestoppt hat, um seine Umweltbilanz zu verbessern, sind die illegalen Fabriken, angeblich viele Dutzende, hier im Norden Malaysias wie Pilze aus dem Boden entstanden. Bilder der Mitstreiter von Lydia Ong zeigen, wie Plastikmüll einfach verbrannt wird, in den Fabriken oder auch mitten in der freien Natur. Man sieht, wie der beißende, dunstige Rauch über der Stadt liegt. Die Familie um Asura Biniti Mahadi meint, der Rauch über Sungai Pattani mache sie krank. Lange hat sie gespart, um sich für umgerechnet rund 44.000 Euro ein Reihenhaus kaufen zu können. Vor einem Jahr stieg dann die Fabrik gegenüber ins Müllgeschäft ein. Die Betreiber recyceln einen Teil, den Rest verbrennen sie, direkt neben dem Wohngebiet. Mit ihrer Tochter musste Asura Biniti Mahadi danach ins Krankenhaus. Husten, hohes Fieber, Asthma-Verdacht. Die Tochter darf jetzt nur noch selten raus zum Spielen. Die Fabrik ist illegal. Warum geht das? Warum machen die Behörden nicht mehr dagegen? Und sie haben Angst vor Schlägerbanden. Wer den Mund aufmacht, werde eingeschüchtert. Das erzählen die Menschen hier der Fernsehkorrespondentin für das Erste. Auch der Landtagsabgeordnete Dr. Robert Ling Kuye kennt diese Versuche, habe aber keine Angst. Dr. Robert versucht zu erklären, warum es so weit kommen konnte mit dem Müll aus dem Westen. Er meint, die lokalen Behörden in Malaysia müssten stärker durchgreifen. Es gibt immer mehr Leute an den Häfen, die schmuggeln. Meiner Meinung nach muss die malaysische Regierung ein neues Gesetz erlassen mit harten Strafen für diese illegalen Müllverbrennungsfabriken. Und dann müssen sich alle Minister zusammensetzen und zusammen das Problem bekämpfen. Nur so wird es eine Lösung geben können. Mit den Häfen meint Dr. Robert unter anderem den nahegelegenen von Penang. Hierher wird der Müll zum Beispiel quer über die Welt verschifft. Aus den USA, aus Japan und auch aus Deutschland. 2018 waren es mehr als 700.000 Tonnen. Der Zoll kontrolliert mit Stichproben. Auch wenn alles formal in Ordnung ist, beginnt danach oft das schmutzige Geschäft. Pavel Cech ist der Geschäftsführer einer australischen Fabrik. Sie ist eine der wenigen in Malaysia, in denen Plastik wieder aufbereitet wird. Danach landet es zum Beispiel als Beimischung im Asphalt für den Straßenbau. Es gibt aber auch andere Beispiele. Zu viele. Ich sehe hier ganz viel Müll, den man gar nicht recyceln kann. Dies hier, ein Teil, total bedruckt und vergammelt. Ich weiß nicht, mit welchem Zauber man das wieder aufbereiten soll. Das geht gar nicht. Hier noch eins, laminiertes Papier. Wer auch immer sagt, das könne man recyceln, der lügt. Auch Heng Kat Chun von Greenpeace in Malaysia hat schon viel Plastik dort gefunden, wo es nicht hingehört, mit Logos und Schriftzügen aus den USA, England, Schweden, Deutschland. Heng meint, alle müssen etwas tun. Alle Konsumenten auf der Welt spielen eine wichtige Rolle. Wir müssen unsere Regierungen und die in unseren Heimatländern ansässigen Unternehmen auffordern, weniger Plastik zu produzieren, um diesen unnützen Gebrauch endlich zu verhindern. Rentnerin Lydia Ong hofft darauf, dass ein Appell gen Westen in die deutsche Fernsehkamera hilft.
Germany friend, please.
Bitte, deutsche Freunde, sagt eurer Regierung, sie soll verbieten, dass euer Müll hierher kommen darf. Wir haben genug. Wir leben in einer kleinen Stadt. Wir haben hier keinen Platz für euren Müll.
Westlicher Müll in Malaysia, das war der Beitrag von Annika Sipör und Angelika Henke.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Virtual Reality, die virtuelle Realität oder kurz VR, darüber wird spätestens seit den 90er Jahren bei so ziemlich jeder Computer- und Spielemesse geredet. Doch passiert ist lange Zeit nicht so viel. Computerspiele werden auch heute noch in der Regel am Bildschirm gespielt und nicht mit irgendwelchen lustigen Brillen auf dem Kopf. Die waren lange Zeit auch einfach schlicht zu teuer und die Bildqualität, die für das Geld geboten wurde, war zu schlecht. Erst in den vergangenen Jahren ist Bewegung in den Markt gekommen. Inzwischen sind über 20 verschiedene VR-Headsets zum Anschluss an den PC auf den Markt. Was Sie darüber wissen sollten, dazu der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Man steigt mit einer VR-Brille in eine künstliche und digital erschaffene Welt ein. Mit einer Kopfbewegung kann man sich dort umschauen und bewegen. Wird der Kopf gedreht, dann übertragen sich die Bewegungen in die virtuelle Realität. Der Nutzer kann sich umschauen und sieht die Umgebung räumlich, also dreidimensional. Das Gehirn lässt sich mit einem VR-Headset einfach austricksen. Beliebte Anwendungen sind Spiele und simulierte Besuche von Sehenswürdigkeiten. Patrick Becker betreibt mit seinem Bruder den VR-Room in Gelsenkirchen. Hier kann jeder Interessierte gegen eine kleine Gebühr einen Blick in die virtuelle Realität werfen.
Es kommt auf die Art der Brille an, die man einsetzen möchte. Es gibt natürlich die sehr einfachen Brillen, wo man nur das Handy reinstecken muss. Da braucht man nicht auf sehr viel zu achten, sondern einfach loslegen. Wenn man etwas aufwendiger sein möchte, so wie wir hier, wo man sich halt auch frei bewegen kann und einen größeren Bewegungsraum hat, dann braucht man einen Computer dafür und den Platz natürlich, dass man sich bewegen kann. Muss man zu Hause im Zweifel die Möbel zur Seite räumen.
Bisher waren VR-Brillen nur in der gleichen Qualitäts- und Preisliga auf dem Markt. Inzwischen gibt es eine Dreiteilung. In Mainstream-Headsets, Enthusiastengeräte und professionelle Brillen zu ganz unterschiedlichen Preisen. Jan-Keno Jansen ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
Das sind so die einfachsten, wie gesagt, 250 bis 300 Euro. Also in dem Consumer-Bereich geht das hoch bis ungefähr 1000 Euro. Da gibt es aber inzwischen auch Headsets, die kosten über 6000 Euro. Wenn man was Ordentliches haben will, muss man so 500, 600 Euro ausgeben. Aber man braucht dann natürlich noch einen leistungsfähigen PC, sondern man braucht wirklich einen sehr leistungsstarken PC mit vor allem einer leistungsstarken Grafikkarte, die preislich dann auch so bei 400, 500 Euro allein für die Grafikkarte anfängt.
Früher mussten in dem Raum noch externe Tracker aufgestellt werden, also so etwas wie kleine Kameras, die den Anwender beobachten, wie er sich im Raum bewegt. Das war für viele Nutzer zu umständlich. Die aktuellen VR-Headsets haben ein sogenanntes Inside-Out-Tracking. Die Kameras sind im Headset eingebaut und orientieren sich anhand des Raums, des Bodens und der Möbel.
Man kann jetzt eigentlich sagen, dass es eigentlich zwei große Bereiche gibt in VR. Das sind einmal Headsets, für die man einen PC oder eine Spielkonsole braucht. Und dann gibt es jetzt sogenannte autarke Headsets, also Standalone-Headsets, wo alles im Gerät eingebaut ist.
Diese autonom arbeitenden Headsets gibt es für 450 Euro. In Sachen Softwareunterstützung ist es fast egal, welches Headset man kauft. Bis auf einige professionelle Brillen beherrschen alle Geräte den OpenVR-Standard. Die Software bekommt man in verschiedenen App-Stores. Der größte Anbieter ist dabei Steam, der vor allem durch den Verkauf klassischer Computerspiele bekannt ist. Ein überzeugendes Mittendrin-Gefühl bieten fast alle Geräte. Wer an einen Kauf denkt, sollte sich nicht allein auf die technischen Leistungsdaten verlassen. Genauso wichtig sind Tragekomfort und die mitgelieferten Handcontroller. Denn nicht alle Köpfe sind gleich. Wenn die Brille nicht richtig sitzt, können Kopfschmerzen und Verspannungen die Folge sein. Jedes Headset sollte vor dem Kauf ausprobiert werden.
Die passende Brille für die virtuelle Realität, das war der Verbrauchertipp von Michael Voregger. Und den können Sie nachhören in der Mediathek im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App auf Smartphones und Tablet-Computern. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Christine Heuer mit den Informationen am Mittag. Thema bei ihr unter anderem der Besuch des britischen Premierministers Johnson in Berlin. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.